Wir setzten uns alle im Kreise hin, und Alexander Wassiljewitsch Riedel, der trotz seines Familiennamens ein echter Russe war, ergriff das Wort. Meine Herrschaften, ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen, die ich in den 30er Jahren, also vor 40 Jahren, erlebt habe. Ich werde mich kurz fassen und bitte Sie, mich nicht zu unterbrechen. Damals lebte ich in Petersburg und hatte mein Studium gerade beendet. Mein Bruder diente als Fähnrich in der berittenen Gardeartillerie. Es war Sommer, seine Batterie stand in Krasnoje Selo, doch sein Quartier lag in einem nahegelegenen Dorf. Ich besuchte ihn häufig und kannte seine Regimentskameraden. Er wohnte in einem ziemlich sauberen Häuschen mit einem anderen Offizier seiner Batterie, Ilja Stepanitsch Tegeljow. Und dieser war es vor allem, mit dem ich mich anfreundete. Marlinski ist jetzt nicht mehr modern, niemand liest ihn. Und manche machen sich sogar über ihn lustig. Doch in den 30er Jahren war er noch berühmter als Puschkin, den man nach Ansicht der damaligen Jugend gar nicht mit ihm vergleichen konnte. Er galt nicht nur als bester russischer Schriftsteller, er prägte sogar seinen Geist der damaligen Generation ein. Ein seltener Fall bei einem Schriftsteller. Es gab überall Helden à la Marlinski, vor allem in den Infanterie- und Artillerieoffizierskreisen der Provinz. Sie eigneten sich beim Reden und Schreiben seine Sprache an, setzten in Gesellschaften eine düstere Miene auf und verhielten sich reserviert mit wilden Stürmen in der Seele und Flammen im Blut, wie der Leutnant Bielosor in der Fregatte der Hoffnung beschrieben wurde. Die Frauen flogen auf sie und man glaubte, das Verhängnisvolle in ihrer Persönlichkeit zu spüren. Man weiß ja, dass dieser Typ sich lange bis zur Zeit Petjorins erhalten hat. Und was er nicht alles offenbarte, einen Schuss Romantik, den Einfluss Byrons, der französischen Revolution, der Dekabristen und eine leidenschaftliche Verehrung Napoleons, den Glauben an das Schicksal, an den Einfluss der Sterne, an Charakterstärke. Und typisch war auch das Posieren, die Vorliebe für Phrasen, die Schwermut der Lehre, die sorgenvolle Erregung eines kleinlichen Ehrgeizes. Häufig jedoch auch echte Kraft und Kühnheit, ebenso wie sich edles Streben oft mit Unwissenheit und schlechter Erziehung verband und aristokratische Gewohnheiten mit Angeberei. Lassen wir jedoch diese philosophischen Betrachtungen. Ich wollte etwas erzählen. Zu diesem Typ gehörte auch Leutnant Tegeljow, ein Mann, der das Verhängnisvolle verriet, obwohl er äußerlich keineswegs den Helden Marlinskis glich, auch nicht den Lermontowschen Fatalisten. Er war mittelgroß, ziemlich stämmig, etwas bucklig, blond, Augenbrauen und Wimpern wirkten beinahe weiß. Sein rundes Gesicht mit der Stupsnase, der niedrigen, an den Schläfen mit Haar bewachsenen Stirn und den vollen, regelmäßigen, unbeweglichen Lippen war frisch. Die Wangen waren stets rot, und er lachte nie, lächelte nicht einmal. Sehr selten, wenn er erschöpft und atemlos war, entblößten diese Lippen eine Reihe viereckiger, schneeweißer Zähne. Diese künstliche Reglosigkeit breitete sich über sein ganzes Gesicht aus. Ohne sie hätte er wohl gutmütig ausgesehen. Das einzige Eigenartige an ihm waren seine kleinen Augen mit den grünlichen Pupillen unter weißgelben Wimpern. Tegeljows übrigens keineswegs unangenehmes Gesicht drückte stets Unzufriedenheit und Erstaunen aus, so als beobachtete er sich selbst, erfolglos bemüht, einem traurigen Gedanken auf die Spur zu kommen. Gleichzeitig wirkte er wie ein Mann mit gekränktem Stolz, wobei die Kränkung das Maßgebende war. Er sprach wenig, mit einer heiseren Stimme, mit Pausen und unnützen Wortwiederholungen. Im Gegensatz zu Marlinskis Helden wandte er keine hochtrabenden Worte an, höchstens in seinen Briefen, und seine Schrift war die eines Kindes. Die Vorgesetzten meinten, er sei so lala, keineswegs sehr begabt und nicht allzu eifrig im Dienst. Er ist pünktlich, befolgt aber die Vorschriften nicht sehr genau, meinte der einer deutschen Familie entstammende Brigadegeneral. Auch für die Soldaten war Tegeljow so lala, weder Fisch noch Fleisch. Er führte ein bescheidenes, seinen Vermögensverhältnissen entsprechendes Leben. Mit 9 Jahren war er plötzlich als Waise zurückgeblieben, da seine Eltern während einer Überschwemmung ertranken, als sie auf einer Fähre über die Oka fuhren. Er war in einem Privatinternat erzogen worden, wo man ihn zu den stumpfsinnigsten und gehorsamsten Schülern zählte. Auf eigenen Wunsch und durch die Empfehlung eines Onkels zweiten Grades, der eine einflussreiche Rolle spielte, trat er als Junker in die berittene Gardeartillerie ein und bestand seine Fähnrichs- und hinterher die Leutnantsprüfung, wenn auch mit einiger Mühe. Mit den anderen Offizieren hatte er nicht viel Kontakt. Man liebte ihn nicht, ging selten zu ihm und auch er suchte kaum jemanden auf. Die Anwesenheit von fremden Menschen störte ihn. Sein Benehmen wurde sofort unnatürlich, gezwungen und ungeschickt. Kameradschaftsgeist fehlte ihm anscheinend und er duzte sich mit niemandem. Doch man achtete ihn, allerdings nicht seines Charakters, seiner Klugheit oder Bildung wegen, sondern nur, weil man das Verhängnisvolle in seinem Wesen spürte. Keiner seiner Kameraden sagte, Tegeljow wird Karriere machen, Tegeljow wird sich auszeichnen, denn das erwartete niemand. Doch hielt man es durchaus für möglich, Tegeljow würde etwas Ungewöhnliches tun oder plötzlich ein Napoleon werden. Denn über ihm walteten die Sterne, er war zu etwas Besonderem ausersehen. 2 Ereignisse am Anfang seiner Offizierslaufbahn trugen viel zur Festigung dieses Rufes bei. Zuerst geschah Folgendes. Am Tag seiner Beförderung, gegen Mitte März, ging er mit einigen Kameraden, die soeben Offiziere geworden waren, in Paradeuniform am Quai entlang. In diesem Jahr war der Lenz früher als sonst eingezogen, die Neva taute auf, die großen Eisblöcke waren bereits vorbeigeschwommen, doch der ganze Fluss war noch mit kleinen Eisstücken bedeckt, durch die das Wasser hindurchquoll. Die jungen Leute unterhielten sich, lachten. Plötzlich blieb einer von ihnen stehen. Er erblickte, ungefähr 20 Schritt vom Ufer entfernt, ein kleines Hündchen auf den flutenden Eismassen. Es war auf eine größere Eisscholle geklettert, zitterte am ganzen Körper und winselte. »Der Hund wird doch ertrinken«, murmelte der Offizier. Die Eisscholle mit dem Hund glitt langsam an einer Treppe, die zum Fluss führte, vorbei. Plötzlich rannte Tegeljow, ohne ein Wort zu sagen, die Treppe hinab, lief über das dünne Eis, wobei er mehrmals einbrach und wieder heraussprang, erreichte den Hund, packte ihn am Genick, kehrte wohlbehalten zum Ufer zurück und warf ihn auf den Bürgersteig. Die Gefahr, der Tegeljow sich unterzogen hatte, war so groß und sein Eingreifen so überraschend gewesen, dass seine Kameraden wie erstarrt dastanden und erst alle gleichzeitig zu reden begannen, als Tegeljow eine Droschke heranrief, um in seiner völlig durchnässten Uniform nach Hause zu fahren. Ihre erregten Rufe beantwortete er gleichmütig mit den Worten, dass jeder das erlebt, was ihm vorherbestimmt ist, worauf er dem Kutscher zu fahren befahl. »Nimm doch den Hund zum Andenken mit«, schrie einer der Offiziere, aber Tegeljow winkte mit der Hand ab und seine Kameraden wechselten erstaunte Blicke. Der zweite Fall ereignete sich nur einige Tage später auf einem Kartenabend beim Batteriekommandeur. Tegeljow, der sich am Spiel nicht beteiligte, saß in einer Ecke. »Ach, wenn mir doch, wie in der Pik-Dame, eine Großmutter die Glückskarten voraussagen wollte«, rief ein Fähnrich aus, der bereits über 2000 Rubel verloren hatte. Tegeljow näherte sich schweigend dem Tisch, nahm einen Stock Karten, hob ab und verkündigte »Pik 6«. Er drehte die Karte um, unten lag die Pik 6. »Treff Ass«, sagte er, hob ab und unten erschien Treff Ass. »Pik König«. Nun flüsterte er böse und biss die Zähne zusammen. Er hatte es zum 3. Mal erraten. Er errötete jäh. Es überraschte ihn wohl selbst. »Ein ausgezeichnetes Kunststück. Führen Sie uns noch eins vor«, rief der Batteriekommandeur. »Ich befasse mich nicht mit Kunststücken«, erwiderte Tegeljow kühl und ging ins Nebenzimmer. »Wie er die Karten stets erriet, vermag ich Ihnen nicht zu erklären. Ich habe es aber mit eigenen Augen gesehen. Viele der Spieler versuchten hinterher, seinem Beispiel zu folgen, doch es gelang keinem. Dieser oder jener vermochte noch eine Karte zu erraten, nie aber zwei nacheinander. Doch bei Tegeljow waren es drei Karten nacheinander gewesen. Dieses Ereignis festigte noch mehr seinen Ruf eines geheimnisvollen, schicksalumwitterten Mannes. Manchmal kam mir der Gedanke, dass alles vielleicht anders gekommen und dass er auch anderer Meinung über sich selbst gewesen wäre, wenn er mit diesem Kartenkunststück keinen Erfolg gehabt hätte. Dieses unvorhergesehene Glück entschied jedoch alles. Selbstverständlich klammerte sich Tegeljow sofort an diesen Ruf, der ihm besondere Bedeutung, besonderes Kolorit verlieh. Cela le posait, wie die Franzosen sagen. Da er keineswegs sehr klug und gebildet, dafür aber sehr ehrgeizig war, schien ihm diese Reputation willkommen. Es war schwer, sie zu erlangen, aber leicht, sie aufrechtzuerhalten. Er brauchte nur zu schweigen und menschenscheu zu sein. Doch war es nicht dieser Ruf, weshalb ich mich mit Tegeljow anfreundete und ihn eigentlich sogar in mein Herz schloss. Ich liebte ihn erstens, weil ich selber recht menschenscheu war und einen Leidensgenossen in ihm erblickte, und zweitens, weil ich erkannte, wie gütig und eigentlich auch offenherzig er war. Ich empfand Mitleid mit ihm, da es mir schien, dass, abgesehen von der gespielten Rolle eines von der Vorsehung gezeichneten, ein wirklich tragisches, von ihm keineswegs geahntes Schicksal ihn bedrohte. Er wusste nicht nur sehr wenig, er las fast nichts und begnügte sich mit dem Erzählen von Anekdoten und Geschichten, die er gehört hatte. Er glaubte an Ahnungen, Prophezeiungen, Warnzeichen, Begegnungen, an gute und schlechte Tage und auch daran, dass das Schicksal einem Glück bringen oder einen auch verfolgen könne. Kurzum, dass alles im Leben eine Bedeutung habe und sogar an irgendwelche klimaterische Zeiten im Jahreswechsel, über die jemand in seinem Beisein gesprochen hatte und deren Bedeutung er selbst nicht richtig verstand. Dem Schicksal verfallene Menschen echter Prägung sollten solche Anschauungen nicht aussprechen. Sie müssen sie anderen einflößen. Doch nur ich allein kannte Tegeljow von dieser Seite. Ich entsinne mich, dass ich am 20. Juli, dem Elias-Tag, zu meinem Bruder fuhr, um ihn zu besuchen, und ihn nicht antraf. Er war für eine ganze Woche irgendwohin abkommandiert worden. Ich hatte keine Lust, nach Petersburg zurückzukehren, wanderte mit meinem Gewehr in den Sümpfen der Umgebung umher, erlegte zwei Schnepfen und verbrachte den Abend bei Tegeljow in einer leeren Scheune, in der er sich eingerichtet und seine Sommerresidenz aufgeschlagen hatte, wie er sich ausdrückte. Vor unserer Scheune lag eine weite, in der Ferne allmählich hügelig werdende Ebene. In den Biegungen eines Hohlweges funkelte ein Flüsschen und am Horizont sah man niedrige Wälder. Die Nacht kam und wir blieben allein. Ein feiner, feuchter Nebel senkte sich herab und verdichtete sich schließlich zu dichten Schwaden. Die Strahlen des aufgehenden Mondes durchdrangen den Nebel und verwandelten ihn in goldene Schleier, die alles umhüllten, veränderten und verwirrten. Das Ferne schien nah, das Nahe fern, das Große klein und das Kleine groß. Alles um uns her war hell und verschwommen. Es war uns, als wären wir in einem Märchenland, in einem Reich schimmernder Dämmerung, tiefer Stille und zarter Träume. Wie geheimnisvoll war das silbrige Funkeln der Sterne. Wir verstummten. Die märchenhafte Nacht ließ ihren Zauber spielen und erweckte unsere Fantasie. Tegeljow sprach als erster wieder, mit seinen üblichen Pausen, unvollendeten Sätzen und Wiederholungen, über Gespenster und Ahnungen. In solch einer Nacht, so sagte er, habe ein Student, der soeben die Stelle eines Erziehers bei zwei Waisen angetreten hatte und mit ihnen in einem kleinen Gartenhaus wohnte, eine weibliche Gestalt erblickt, die sich über die Kinderbetten beugte. Am nächsten Tag erkannte er dasselbe Gesicht auf einem bisher nicht beachteten Porträt der Mutter dieser Waisen. Dann erzählte mir Tegeljow, Seine Eltern hätten kurz vor ihrem Tod immer das Rauschen von Wasserfluten gehört. Und sein Großvater sei in der Schlacht von Borodino nur dadurch gerettet worden, dass er, da er plötzlich einen einfachen Kieselstein erblickte, sich bückte, um ihn aufzuheben. In diesem Augenblick flog die Kugel über ihn hinweg und riss nur den Federbusch auf seinem Helm ab. Tegeljow versprach sogar, mir diesen Kieselstein zu zeigen, den sein Großvater in ein Medaillon fassen ließ. Dann erwähnte er die Vorsehung, die Bestimmung eines jeden Menschen im Allgemeinen und seine eigene im Besonderen. Er erklärte, er glaube an sie. Sollten in ihm jedoch je Zweifel darüber entstehen, so würde er sie und gleichzeitig auch sein Leben vernichten, das dann keinen Wert mehr für ihn haben könnte. »Sie glauben vielleicht«, meinte er und schielte zu mir herüber, »dass mir dazu der Mut fehle. Sie kennen mich nicht. Ich habe eine eiserne Willenskraft.« »Sehr gut gesagt«, dachte ich. Tegeljow grübelte, seufzte, legte seine Pfeife hin und erklärte mir, dieser Tag sei von besonderer Bedeutung für ihn. »Heute ist der Tag des heiligen Ilja, also mein Namenstag. Das ist stets eine schwere Zeit für mich.« Ich erwiderte nichts und betrachtete ihn nur, wie er da so gebückt, etwas dick und unbeholfen vor mir saß, den schläfrigen Blick düster auf den Boden gerichtet. »Heute«, fuhr er fort, »versicherte mir eine Bettlerin«, Tegeljow gab allen Bettlern Almosen, »sie würde für mein Seelenheil beten. Ist das nicht merkwürdig?« Übrigens hatte ich in letzter Zeit den Ausdruck einer ungewöhnlichen Sorge und Angst in Tegeljows Gesicht beobachtet. Es war nicht mehr jene verhängnisvolle Melancholie. Etwas schien ihn wirklich zu quälen und mit Unruhe zu erfüllen. Auch dieses Mal war ich von der tiefen Trauer, die sich in seinen Zügen widerspiegelte, betroffen. Regten sich in ihm etwa die Zweifel, von denen er mir berichtet hatte? Tegeljows Kameraden hatten mir erzählt, dass er vor kurzem seinen Vorgesetzten ein Projekt über irgendwelche Veränderungen der Lafetten eingereicht und dieses mit einem Verweis zurückerhalten habe. Da ich seinen Charakter kannte, begriff ich, dass ihn diese verächtliche Ablehnung durch die Vorgesetzten tief kränken musste. Doch andererseits glich Tegeljows Missstimmung eher einem tiefen persönlichen Kummer. »Nun wird es aber feucht«, sagte er plötzlich zusammenfahrend. »Kehren wir ins Haus zurück. Es ist doch Zeit, schlafen zu gehen.« Er sprach mit der ihm eigenen Gewohnheit, die Schultern zu bewegen und den Kopf zu drehen, als sei ihm die Krawatte zu eng, wobei er mit der rechten Hand nach dem Hals griff. Mir schien es, dass sich sein ganzer Charakter in dieser melancholischen, nervösen Bewegung verriet. Diese Welt war ihm zu eng. Wir gingen ins Haus und streckten uns auf den mit Heu bedeckten Wandbänken aus. Er in der Ikonenecke und ich vorne, in der Nähe des Eingangs. Tegeljow warf sich lange unruhig hin und her und auch ich konnte nicht schlafen. Ich weiß nicht, ob Tegeljows Erzählungen oder diese seltsame Nacht mich erregt hatten. Jedenfalls floh mich der Schlummer. Ich spürte nicht einmal den Wunsch, mich auszuruhen, lag mit weit geöffneten Augen da und dachte angestrengt nach. Der Himmel weiß worüber. Es war wohl lauter Unsinn, wie es in schlaflosen Nächten zu sein pflegt. Während ich mich von einer Seite auf die andere warf, streckte ich meine Hand aus und mein Finger stieß an die Holzwand. Ich hörte den Widerhall, einen leisen, aber vollen, langgezogenen Ton. Anscheinend hatte ich eine hohle Stelle getroffen. Ich schlug noch einmal mit dem Finger an die Wand, diesmal absichtlich. Derselbe Ton erklang. Ich tat's noch einmal. Tegeljow hob plötzlich den Kopf. »Riedel«, sagte er, »da klopft doch jemand ans Fenster.« Ich stellte mich schlafend. Plötzlich hatte ich große Lust, meinen Freund mit seinem Verhängnis etwas zu necken. Schlafen konnte ich ja ohnehin nicht. Er legte seinen Kopf wieder auf das Kissen, ich aber wartete ein Weilchen und klopfte noch einmal, dreimal nacheinander. Tegeljow hob den Kopf und lauschte. Nun klopfte ich von neuem. Ich lag Tegeljow gegenüber, mein Gesicht war ihm zugewandt, doch konnte er meine hinter dem Rücken unter der Decke verborgene Hand nicht sehen. »Riedel«, rief Tegeljow. Ich antwortete nicht. »Riedel«, wiederholte er laut, »Riedel«. »Was ist los?«, fragte ich schläfrig. »Hören Sie nicht, wie jemand unter dem Fenster klopft? Will wohl ins Haus?« »Sicher ein Wanderer«, lallte ich. »Dann müssen wir ihn doch hereinlassen oder wenigstens erfahren, was das für ein Mensch ist.« Ich erwiderte nichts und stellte mich wieder schlafend. Einige Minuten vergingen. Ich wiederholte meinen Scherz. Stuck, stuck, stuck. Stuck, stuck, stuck. »Riedel«, schrie Tegeljow schließlich. »Riedel, Riedel!« »Was ist denn los?«, fragte ich gähnend. »Hören Sie denn nicht das Klopfen?« »Soll es nur in Gottes Namen klopfen?«, erwiderte ich und tat wieder so, als sei ich eingeschlafen. Ich schnarchte sogar. Tegeljow beruhigte sich. »Stuck, stuck, stuck!« »Wer ist da?«, schrie Tegeljow. »Kommen Sie herein!« Er erhielt selbstverständlich keine Antwort. »Stuck, stuck, stuck!« Tegeljow sprang auf, öffnete das Fenster, streckte den Kopf hinaus und fragte mit einer völlig fremden Stimme, »Wer ist da? Wer klopft?« Dann öffnete er die Tür und wiederholte seine Frage. Ein Pferd wieherte in der Ferne. Sonst war alles totenstill. Tegeljow kehrte ins Bett zurück. Stuck, stuck, stuck. Nun zog Tegeljow rasch die Stiefel an, warf den Mantel über, nahm den Säbel von der Wand und ging hinaus. Ich hörte, wie er zweimal um das Haus herumging und ständig fragte, »Wer ist da? Wer läuft hier herum? Wer klopft?« Dann verstummte er plötzlich, stand ein Weilchen auf der Straße, nicht weit von der Ecke, in der ich lag, kehrte, ohne ein weiteres Wort zu verlieren, ins Zimmer zurück und legte sich angezogen hin. »Stuck, stuck, stuck«, begann ich wieder. »Stuck, stuck, stuck«. Tegeljow aber lag regungslos, den Kopf auf die Hand gestützt, da und fragte nicht mehr, wer da klopfe. Da mein Treiben wirkungslos blieb, tat ich nach einer Weile so, als erwachte ich, starrte Tegeljow an und fragte überrascht, »Sind Sie rausgegangen?« »Ja«, erwiderte er gleichgültig. »Haben Sie die ganze Zeit das Klopfen gehört?« »Ja.« »Und niemanden gesehen?« »Nein.« »Hat das Klopfen aufgehört?« »Ich weiß es nicht, das ist mir jetzt auch völlig egal.« »Jetzt? Warum denn ausgerechnet jetzt?« Tegeljow schwieg. Ich schämte mich etwas und ärgerte mich gleichzeitig über ihn. Andererseits konnte ich mich aber auch nicht entschließen, meinen Scherz zu beichten. »Wissen Sie«, begann ich, »ich glaube fest, dass alles nur Ihrer Fantasie entspringt.« Tegeljow runzelte die Stirn. »Aha, das glauben Sie. Sie sagten, Sie hätten ein Klopfen gehört.« »Ich habe nicht nur das gehört«, unterbrach er mich. »Was noch?« Tegeljow beugte sich vor und biss sich auf die Lippe. Er schwankte sichtlich. »Man hat mich gerufen«, erwiderte er schließlich leise und wandte sich ab. »Man hat Sie gerufen? Wer denn?« »Eine«, Tegeljow blickte immer noch zur Seite, »ein Wesen, das ich für tot hielt, ich nahm es jedenfalls an. Nun aber bin ich davon überzeugt.« »Ich schwöre Ihnen, Ilja Stepanitsch, dass Sie sich das alles einbilden«, rief ich aus. »Dass ich es mir einbilde?«, fragte er. »Wollen Sie sich von der Tatsache überzeugen?« »Ja.« »Nun, dann gehen wir auf die Straße.« Ich zog mich rasch an und verließ mit Tegeljow das Haus. Auf der anderen Straßenseite gab es keine Häuser, nur einen niedrigen, an manchen Stellen beschädigten, geflochtenen Zaun, hinter dem ein ziemlich steiler Abhang in ein Tal führte. Nach wie vor war alles von dichtem Nebel umhüllt, 20 Schritt weiter sah man kaum noch etwas. Tegeljow und ich erreichten den Zaun und blieben stehen. »Hier«, sagte er mit gesenktem Kopf, Hier ist es. Bleiben Sie hier, schweigen Sie und lauschen Sie. Nun spitzte ich ebenso wie er angestrengt die Ohren, doch vermochte ich außer den gewohnten nächtlichen Geräuschen, diesem Atem der Nacht, nichts zu vernehmen. Wir standen einige Minuten da, wechselten Blicke und wollten bereits weitergehen. Da schien es mir, als hörte ich hinter dem Zaun ein Flüstern: »Iljuscha!« Ich sah Tegeljow an, doch hatte er wohl nichts gehört. Immer noch wartete er mit traurig gesenktem Kopf. »Iljuscha! Iljuscha!« klang es nun deutlicher, so deutlich, dass man die Stimme einer Frau erkennen konnte. Wir fuhren zusammen und starrten uns an. »Nun«, flüsterte Tegeljow, »zweifeln Sie noch daran?« »Einen Augenblick«, erwiderte ich ebenso leise, »das beweist noch gar nichts. Wir müssen nachschauen, ob sich dort jemand verbirgt, vielleicht irgendein Spaßvogel.« Ich sprang über den Zaun und ging in die Richtung, aus der, soweit ich es beurteilen konnte, die Stimme erklungen war. Ich fühlte lockere, weiche Erde unter meinen Füßen. Die langen Reihen von Beeten verloren sich im Nebel. Ich befand mich in einem Gemüsegarten. Nichts regte sich, weder vor noch hinter mir. Alles schien wie in einem tiefen Schlummer erstarrt. Ich ging ein paar Schritte vor. »Wer ist da?« schrie ich ebenso laut wie Tegeljow. Eine erschrockene Wachtel hüpfte beinahe unter meinen Füßen hervor und schoss wie eine Kugel davon. Ich wich unwillkürlich einen Schritt zurück. Wie dumm von mir. Ich wandte mich um. Tegeljow stand noch an derselben Stelle, und ich ging zu ihm. »Ihr Rufen ist unnütz«, sagte er. »Diese Stimme erreichte uns, mich, aus weiter Ferne.« Er strich sich mit der Hand über das Gesicht und begab sich langsam nach Hause. Ich aber wollte nicht so schnell nachgeben und kehrte in den Gemüsegarten zurück. Was konnte das bedeuten? Ich hatte den dreifachen Ruf »Iljuscha« ganz deutlich gehört, daran zweifelte ich nicht, und ich gestand mir selber, dass er kläglich und geheimnisvoll geklungen hatte. Aber wer weiß, die ganze Angelegenheit konnte sich als etwas ganz Natürliches entpuppen. Wie das Klopfen, das Tegeljow so erregt hatte, vielleicht war nichts Rätselhaftes daran. Ich ging am Zaun entlang, blieb hin und wieder stehen und sah mich um. Direkt neben dem Zaun, nicht weit von unserem Häuschen, wuchs eine alte, üppige Weide. Wie ein großer schwarzer Fleck hob sie sich vom hellen Nebel ab, dessen mattes Weiß die Augen blendete und den Blick abstumpfte. Plötzlich schien es mir, als springe ein großer, lebender Körper unter der Weide auf. Mit dem Schrei »Wer da? Halt!« rannte ich hin. Ich hörte leichte Sprünge, wie die eines Hasen. Eine gekrümmte Gestalt, ob sie weiblich oder männlich war, konnte ich nicht erkennen, huschte an mir vorbei. Ich wollte nach ihr greifen, doch es gelang mir nicht. Ich stolperte, fiel hin und verbrannte mir mein Gesicht in den Nesseln. Während ich mich beim Aufstehen auf die Erde stützte, spürte ich etwas Hartes unter meiner Hand. Es war ein aus Stabeisen geschnittener Kamm, wie ihn die Bauern an ihrem Gürtel zu tragen pflegten. Mein weiteres Suchen blieb erfolglos. Ich kehrte mit dem Kamm in der Hand und mit Blasen auf dem Gesicht ins Haus zurück. Tegeljow fand ich auf der Bank sitzend vor. Eine Kerze brannte vor ihm auf dem Tisch, auf dem er etwas in sein kleines Tagebuch eintrug, das er stets bei sich hatte. Als er mich erblickte, steckte er das Heft rasch in seine Tasche und stopfte sich die Pfeife. Ich setzte mich neben ihn. »Glauben Sie immer noch, dass die Stimme, die wir vernahmen, aus jener unbekannten Ferne zu uns drang?« fragte ich ihn. Er unterbrach mich mit einer majestätischen Handbewegung. »Riedel«, begann er, »mir ist nicht nach Scherzen zumute, deshalb bitte ich auch Sie nicht zu scherzen.« Tegeljow war es anscheinend wirklich nicht danach zumute. Sein Gesicht war völlig verändert, blasser, ausdrucksvoller, es wirkte sogar länger. Die merkwürdigen, verschiedenen Augen blickten unstet um sich. »Ich hätte nie gedacht«, fuhr er fort, dass ich einem anderen Menschen das erzählen würde, was Sie jetzt hören werden und was schon längst in meinem Herzen erlöschen sollte. Anscheinend muss es so sein. Ich habe keine andere Wahl. Es ist das Schicksal. Hören Sie zu. Und er berichtete mir die ganze Geschichte. Meine Herren, ich habe Ihnen bereits gesagt, dass er ein schlechter Erzähler war. Doch in dieser Nacht überraschte er mich nicht nur durch seine Unfähigkeit, seine Erlebnisse zu schildern. Ich war auch über seine Stimme, seine Hand- und Fingerbewegungen betroffen, denn alles an ihm wirkte unnatürlich, unnütz und unecht. Damals war ich noch sehr jung und unerfahren und wusste nicht, dass die Gewohnheit rhetorischer Ausdrucksweise, falsche Betonungen und unnatürliche Manieren so tiefe Wurzeln in einem Menschen schlagen können, dass er sie nicht mehr loszuwerden vermag, so als seien sie ein Fluch. Später lernte ich eine Dame kennen, die mit derart theatralischen Gesten, melodramatischem Kopfschütteln und Augenverdrehen vom Tod ihres Sohnes, von ihrem grenzenlosen Schmerz und der Befürchtung, sie könne den Verstand verlieren, zu berichten pflegte, dass ich dachte, wie sie sich anstellt. Sie hat ihren Sohn überhaupt nicht geliebt. Eine Woche später erfuhr ich, dass die arme Frau tatsächlich den Verstand verloren hatte. Seitdem bin ich mit meinem Urteil viel vorsichtiger und verlasse mich nicht mehr auf den äußeren Eindruck. Die Geschichte, die Tegeljow mir erzählte, war folgende. In Petersburg hatte er nicht nur einen Onkel, einen Würdenträger, sondern auch eine reiche Tante, die allerdings keinen höheren Rang bekleidete. Da sie kinderlos war, hatte sie eine Waise aus kleinbürgerlichen Kreisen zu sich genommen, ihr eine gute Erziehung zuteilwerden lassen und behandelte sie wie eine eigene Tochter. Sie hieß Mascha. Tegeljow sah sie beinahe täglich. Schließlich verliebten sie sich ineinander und Mascha wurde seine Geliebte. Die Tante erfuhr es, jagte das arme Mädchen voller Zorn aus dem Haus, zog nach Moskau und adoptierte ein adliges Fräulein, das sie erzog und als Erbin einsetzte. Mascha kehrte zu ihren Verwandten, armen Leuten und Trinkern zurück und erlitt dort ein bitteres Los. Tegeljow versprach ihr, sie zu heiraten, hielt jedoch sein Versprechen nicht. Beim letzten Wiedersehen wurde er zu einer Aussprache gezwungen. Sie wollte die Wahrheit wissen, und die erfuhr sie auch. »Wenn ich nicht deine Frau werden kann«, sagte sie zu ihm, »so weiß ich, was mir zu tun bleibt.« Seitdem waren über 2 Wochen vergangen. »Keinen Augenblick habe ich mich über die Bedeutung ihrer Worte Illusionen hingegeben«, fügte Tegeljow hinzu, »und ich bin überzeugt, dass sie sich das Leben genommen hat, dass es ihre Stimme, dass sie es war, die mich dorthin zu sich rief. Ich habe ihre Stimme erkannt. Nun, man stirbt nur einmal.« »Aber warum haben Sie sie denn nicht geheiratet, Ilja Stepanitsch?« fragte ich ihn. »Lieben Sie sie nicht mehr?« »Doch, ich liebe sie noch jetzt leidenschaftlich.« Nach dieser Antwort, meine Herren, starrte ich Tegeljow nur fassungslos an. Ein anderer Bekannter fiel mir ein kluger Kerl, der mit seiner sehr hässlichen, dummen und armen Frau nicht glücklich war. Auf die Frage, warum er sie geheiratet habe, doch aus Liebe, antwortete er, gar nicht aus Liebe, einfach nur so. Tegeljow aber liebte das Mädchen leidenschaftlich, heiratete es jedoch nicht. Warum? War das auch einfach nur so? »Weshalb heirateten Sie sie nicht?« wiederholte ich meine Frage. Tegeljows seltsamer, schläfriger Blick glitt unstet über den Tisch. »Das kann man nicht in wenigen Worten erklären«, begann er stotternd. »Es gab auch manche Gründe. Sie war ja Kleinbürgerin und mein Onkel. Ich musste auch auf ihn Rücksicht nehmen.« »Auf Ihren Onkel?« rief ich aus. »Was zum Teufel hat denn Ihr Onkel damit zu tun? Den sehen Sie ja nur, wenn Sie ihm am Neujahrstag gratulieren. Sie rechnen wohl mit seinem Geld. Er hat doch ein 50 eigene Kinder.« Ich sprach mit großer Heftigkeit. Tegeljow war bestürzt. Er errötete. Das Blut färbte sein Gesicht mit ungleichmäßigen Flecken. »Bitte halten Sie mir keine Strafpredigten«, erwiderte er dumpf. »Übrigens will ich mich nicht rechtfertigen. Ich habe Ihr Leben vernichtet. Nun muss ich es büßen. Er senkte den Kopf und verstummte. Auch mir fiel nichts ein, was ich ihm hätte sagen können. Eine Viertelstunde saßen wir schweigend da. Er schaute zur Seite, ich aber beobachtete ihn und bemerkte, dass das Haar über seiner Stirn sich in dicken Locken ringelte und beinahe sträubte. Ein Militärarzt, der viele Verwundete behandelt hatte, bezeichnete diese Erscheinung als das Zeichen einer starken, trockenen Hitze im Kopf. Der Gedanke, dass dieser Mann wirklich von einem schweren Schicksal gezeichnet sei und dass seine Kameraden mit ihrem Gerede über das Verhängnis in seinem Leben recht hätten, kam mir plötzlich. Gleichzeitig verurteilte ich ihn jedoch. Eine Kleinbürgerin, dachte ich. Was bist denn du für ein Aristokrat? Sie verurteilen mich vielleicht, Riedel, begann Tegeljow plötzlich, als hätte er meine Betrachtungen erraten. Auch für mich ist es sehr schwer. Aber was soll ich tun? Was tun? Er stützte das Kinn auf die Hand und biss seine breiten, flachen Nägel an den kurzen roten Fingern, die hart wie Eisen schienen. Ilja Stepanitsch, ich bin der Ansicht, dass Sie sich erst einmal davon überzeugen müssen, ob Ihre Vermutungen wirklich stimmen. Vielleicht lebt Ihre Freundin. Der Gedanke, ihm die wirkliche Ursache der Klopfzeichen zu verraten, tauchte in mir auf, doch ich verbannte ihn. Nein, lieber später. Seitdem wir im Lager sind, hat sie mir kein einziges Mal geschrieben, bemerkte Tegeljow. Das beweist noch nichts, Ilja Stepanitsch. Tegeljow winkte mit der Hand ab. Nein, sie lebt bestimmt nicht mehr. Sie hat mich gerufen. Er wandte sich plötzlich dem Fenster zu. Wieder klopft jemand. Ich lachte unwillkürlich. Entschuldigen Sie, Ilja Stepanitsch, aber diesmal haben Ihre Nerven Ihnen wirklich einen Streich gespielt. Schauen Sie, es wird schon hell. In 10 Minuten geht die Sonne auf. Es ist bereits die 4. Morgenstunde und die Gespenster verlieren am Tag ihre Macht. Tegeljow maß mich mit einem düsteren Blick, murmelte, leben Sie wohl, legte sich auf die Bank und wandte mir den Rücken zu. Auch ich streckte mich aus und, wie ich mich entsinne, überlegte noch beim Einschlafen, wieso Tegeljow diese Andeutungen machte. Wollte er sich etwa das Leben nehmen? Unsinn. Lauter Phrasen. Es war doch sein eigener Wille, dass er sie nicht geheiratet hatte. Er hatte sie verlassen. Und nun sollte er Hand an sich legen? Das wäre sinnlos. Nein, reine Angeberei. Darauf schlief ich fest ein und erwachte erst, als die Sonne bereits hoch am Himmel stand. Tegeljow war nicht mehr da. Sein Diener meldete mir, er sei in die Stadt gefahren. Ich verbrachte einen sehr langweiligen und ermüdenden Tag. Tegeljow kehrte weder zum Mittagessen noch zum Abendessen zurück. Den Bruder erwartete ich gar nicht. Gegen Abend breitete sich ein dichter Nebel aus, noch schlimmer als am Tage zuvor. Ich ging recht früh schlafen. Ein lautes Klopfen am Fenster weckte mich. Nun war ich es, der zusammenfuhr. Es klopfte wieder, so eindringlich und deutlich, dass ich nicht mehr daran zweifelte. Ich stand auf, öffnete das Fenster und erblickte Tegeljow. In seinen Mantel gehüllt, die Mütze über die Augen geschoben, stand er regungslos da. »Ilja Stepanitsch«, rief ich aus, »Sie sind es. Wir haben Sie so erwartet. Kommen Sie herein, oder ist die Tür verschlossen?« Tegeljow schüttelte den Kopf. »Ich habe nicht die Absicht einzutreten«, erwiderte er dumpf. »Ich wollte Sie nur bitten, morgen diesen Brief dem Batteriekommandeur zu überreichen.« Er gab mir einen großen, mit 5 Siegeln verschlossenen Briefumschlag. Ich wunderte mich, griff jedoch mechanisch nach dem Brief. Tegeljow ging auf die Straße. »Halt! Halt! Wo wollen Sie denn hin? Sie sind doch erst soeben zurückgekehrt. Und was ist das für ein Brief?« »Versprechen Sie mir, ihn zu übermitteln?« fragte mich Tegeljow und trat noch einige Schritte zurück. Seine Gestalt schien sich im Nebel aufzulösen. »Versprechen Sie es?« »Ja, aber vorher...« Tegeljow wich noch weiter zurück und glich nun einem langen, dunklen Fleck. »Leben Sie wohl«, sagte er. »Leben Sie wohl, Riedel. Erinnern Sie sich nur im Guten an mich. und vergessen Sie Semyon nicht.« Und dann verschwand der Fleck vollends. Das war die Höhe. Oh, dieser verfluchte Phrasendrescher und Effekthascher, dachte ich. Gleichzeitig beschlich mich ein unheimliches Gefühl. Angst schnürte mir die Kehle zusammen. Ich warf den Mantel über und lief auf die Straße. Tja, wohin sollte ich nun aber eilen? Von allen Seiten drang Nebel auf mich ein. 5, 6 Schritt vom Haus entfernt war er noch nicht so dicht, doch als ich weiterging, erhob sich eine weiße, wogende Wand um mich, die weicher Watte glich. Ich ging die Straße nach rechts, denn hier endete das Dorf, unser Häuschen war das vorletzte, ehe ein weites Feld begann, auf dem hin und wieder Gestrüpp wuchs. Hinter dem Feld, ungefähr eine Viertelwerst vom Dorf entfernt, lag ein kleines Birkenwäldchen, durch das derselbe kleine Fluss sich einen Weg bahnte, der um das Dorf einen Bogen machte. Ich wusste das, da ich alles am Tage gesehen hatte. Jetzt aber erblickte ich nichts. Nur die zunehmende Dichte des weißen Nebels verriet mir, wo der Boden sich senkte und der Fluss war. Der Mond bildete einen blassen Fleck am Himmel, doch sein Licht vermochte nicht, wie in der vergangenen Nacht, die Nebelschwaden zu durchdringen. Er hing wie ein mattes Segel über mir. Ich erreichte das Feld und lauschte. Kein Ton war zu hören, nur die Schnepfen pfiffen. »Tegljow«, rief ich. »Ilja Stepanitsch! Tegljow!« Meine Stimme verhallte ohne Antwort, als wäre sie vom Nebel verschluckt. »Tegljow«, wiederholte ich. Niemand, der meinen Ruf erwiderte. Ich ging aufs Geratewohl. Ein- oder zweimal stieß ich auf den Zaun, fiel einmal beinahe in den Graben und war nahe daran, über ein Bauernpferd zu stolpern, das auf dem Boden lag. »Tegljow! Tegljow!« rief ich. Plötzlich hörte ich hinter mir in nächster Nähe eine leise Stimme. »Da bin ich ja. Was wollen Sie von mir?« Vor mir stand mit hängenden Armen, ohne Mütze, Tegljow. Er war sehr blass, doch seine Augen schienen mir größer und lebhafter als sonst. Er atmete schwer und tief durch den geöffneten Mund. »Gott sei Dank«, rief ich erfreut aus und griff nach seinen beiden Händen. »Gott sei Dank! Ich fürchtete bereits, Sie nicht zu finden. Schämen Sie sich nicht, mich so zu erschrecken? Ilja Stepanitsch, ich bitte Sie!« »Was wollen Sie von mir?« wiederholte Tegljow. »Ich möchte erstens, dass Sie mit mir nach Hause gehen, und zweitens verlange ich als Ihr Freund, dass Sie mir sofort Ihr Verhalten erklären, auch Ihren Brief an den Oberst. Ist etwa in Petersburg etwas Unvorhergesehenes geschehen?« »In Petersburg habe ich gerade das erfahren, was ich vermutete«, erwiderte Tegljow, ohne sich von der Stelle zu rühren. »Das heißt, wollen Sie etwa sagen, dass Ihre Bekannte, diese Mascha...« »Sie hat sich das Leben genommen«, fuhr Tegljow hastig und erbittert fort. »Vorgestern ist sie beerdigt worden. Sie hinterließ nicht einmal einen Brief an mich. Sie hat sich vergiftet.« Ich verstummte verlegen. Tegljow kreuzte langsam und irgendwie triumphierend die Hände auf der Brust. »Aber warum stehen wir hier?« begann ich wieder. »Gehen wir nach Hause.« »Gehen wir«, sagte Tegljow. »Aber wie finden wir den Weg in diesem Nebel?« »In unserer Stube brennt Licht, man sieht es durchs Fenster. Wir richten uns danach. Gehen wir.« »Gehen Sie voran«, erwiderte Tegljow. »Ich folge Ihnen.« Wir machten uns auf den Weg. So wanderten wir wohl 5 Minuten, doch das Licht hinter den Fenstern war nicht zu sehen. Da leuchtete es plötzlich auf, 2 rote Punkte. Tegljow schritt gleichmäßig hinter mir. Ich hatte den Wunsch, so bald wie möglich nach Hause zu gelangen und nähere Einzelheiten über seine traurige Petersburger Reise zu erfahren. Von seiner Mitteilung betroffen, von Reue gequält und von einer abergläubischen Furcht erfasst, gestand ich ihm, noch ehe wir das Haus erreichten, dass ich der Urheber des gestrigen Streichs mit den Klopfzeichen gewesen war. Und was für eine tragische Wendung hatte diese Sache genommen. Tegljow begnügte sich mit der Bemerkung, ich sei nicht schuld, Meine Hand sei von einer anderen Kraft in Bewegung gesetzt worden. Das beweise übrigens, wie wenig ich ihn kenne. Seine seltsam ruhige, gleichgültige Stimme klang unmittelbar über meinem Ohr. »Aber Sie werden mich noch kennenlernen«, fügte er hinzu. »Ich habe gesehen, wie Sie gestern lächelten, als ich von der Willenskraft sprach. Sie werden mich noch kennenlernen und an meine Worte denken.« Das erste Haus des Dorfes tauchte wie ein dunkles Ungeheuer aus dem Nebel vor uns auf. Dann folgte das zweite, unser Häuschen, und ich hörte meinen Jagdhund bellen. Anscheinend witterte er mich. Ich klopfte an das Fenster. »Semjon«, rief ich Tigeljows Diener, »hey, Semjon, öffne uns rasch die Pforte!« Das Tor knarrte und wurde aufgeschlagen. Semjon erschien. »Bitte, Ilja Stepanitsch«, sagte ich und wandte mich um. Doch hinter mir stand kein Tigeljow mehr. Er war verschwunden, als hätte ihn der Erdboden verschlungen. Völlig benommen betrat ich das Haus. Meine anfängliche Bestürzung wich heftigem Zorn. Ich war ärgerlich über Tigeljow und über mich. »Dein Herr ist verrückt«, fiel ich über Semjon her. »Ja, das ist er. Er ist nach Petersburg gefahren, dann wieder zurückgekehrt und läuft nun sinnlos herum. Beinahe hätte ich ihn eingefangen. Ich habe ihn bis vor das Tor gebracht und nun rennt er wieder davon. In so einer Nacht herumzulaufen. Der hat die richtige Zeit gefunden, spazieren zu gehen.« »Warum habe ich seine Hand losgelassen?« beschuldigte ich mich selbst. Semjon sah mich schweigend an, als wollte er etwas sagen, doch trat er schließlich nur von einem Fuß auf den anderen, wie es bei den Dienstboten der damaligen Zeit üblich war. »Wann ist er in die Stadt gefahren?« fragte ich Semjon streng. »Um 6 Uhr morgens.« »Macht er einen besorgten, traurigen Eindruck?« Semjon senkte den Blick. »Unser Herr ist merkwürdig. Den kann keiner richtig verstehen«, begann er. »Als er in die Stadt fuhr, befahl er mir, ihm die neue Uniform zu bringen. Er brannte sich Locken.«
»Locken?«
»Ja, mit der Brennschere, die ich ihm heiß machen musste.« Das hatte ich offen gestanden nicht erwartet. »Kennst du ein Fräulein?« fragte ich Semjon. »Ilja Stepanitschs Freundin, sie heißt Mascha.« »Wie sollte ich Maria Anempodistowna nicht kennen? Ein gutes Fräulein.« »Dein Herr ist in diese Maria, wie hieß sie weiter, verliebt?« Semjon seufzte. »An diesem Fräulein geht Ilja Stepanitsch zugrunde. Er liebt sie furchtbar, kann sich nicht entschließen, sie zu heiraten und will sie auch nicht verlassen. Darum ist er so verzagt. Er liebt sie sehr.« »Ist sie hübsch?« erkundigte ich mich neugierig. Semjon setzte eine ernste Miene auf. »Die Herrschaften lieben solche Frauen.« »Und was meinst du?« »Zu uns würde sie gar nicht passen.«
»Weshalb?«
»Sie ist zu schlank.« »Und wenn sie nun stürbe«, fuhr ich fort, »könnte Ilja Stepanitsch ihren Tod überleben?« Semjon seufzte wieder. »Das wagen wir nicht zu sagen. Das ist eine Angelegenheit des Herrn. Aber er ist sehr seltsam.« Ich nahm den dicken Brief, den Tigeljow mir anvertraut hatte, vom Tisch und drehte ihn in der Hand hin und her. Die Adresse: seiner Hochwohlgeboren, dem Herrn Batteriekommandeur, Oberst und Kavalier, es folgte der Name, war deutlich und sehr sorgfältig geschrieben. Das Wort »wichtig« auf dem oberen Teil des Umschlags war zweimal unterstrichen. »Hör mal, Semjon«, begann ich, »ich fürchte für deinen Herrn. Ich glaube, er hat schlechte Gedanken. Wir müssen ihn unbedingt finden.« »Zu Befehl«, antwortete Semjon. »Draußen ist es allerdings so neblig, dass man nicht einmal 2 Arschinen weit sieht, aber wir müssen es trotzdem versuchen. Wir wollen jeder eine Laterne nehmen und Kerzen in die Fenster stellen, auf alle Fälle.« »Zu Befehl«, wiederholte Semjon, er zündete die Laternen und die Lichter an, und wir machten uns auf den Weg. Es lässt sich kaum beschreiben, wie wir suchten und uns immer wieder verirrten. Die Laternen halfen uns nicht im geringsten. Sie durchdrangen nicht den weißen, beinahe lichten Nebel, der von allen Seiten auf uns einströmte. Semjon und ich konnten uns sogar öfters nicht mehr wiederfinden, obwohl wir uns ständig etwas zuriefen, und ich: »Tegeljow, Ilja Stepanitsch«, er aber: »Herr Tegeljow, euer Hochwohlgeboren«, schrie. Der Nebel verwirrte uns so, dass wir wie im Traum umhergingen und auch sehr bald heiser wurden, denn die Nebelschwaden schienen bis in die Tiefen unserer Brust zu dringen. Den Kerzen war es zu verdanken, dass wir uns dann irgendwie vor dem Haus trafen. Unser gemeinsames Suchen hatte keinen Erfolg, und da wir einander nur behinderten, beschlossen wir, jeden Gedanken an unsere eigene Sicherheit zu verbannen und jeder für sich zu gehen, Semjon nach links, ich nach rechts. Bald hörte ich seine Stimme nicht mehr. Es schien mir, der Nebel fülle meinen ganzen Kopf. Und ich setzte meinen Weg benommen fort und schrie immer wieder: »Tegeljow, Tegeljow!« »Ja«, vernahm ich plötzlich die Antwort. Du liebe Zeit, wie ich mich da freute, wie eilig ich da hinstürzte, woher die Stimme kam. Vor mir erhob sich schwarz eine menschliche Gestalt. Nichts wie hin, endlich! Statt Tegeljow erblickte ich plötzlich einen anderen Offizier aus derselben Batterie, der Telepnjow hieß. »Haben Sie mir geantwortet?« fragte ich ihn. »Haben Sie mich gerufen?« fragte er seinerseits. »Nein, ich suche Tegeljow.« »Tegeljow, soeben bin ich ihm begegnet. Eine teuflische Nacht. Man findet seinen Heimweg gar nicht mehr.« »Sie haben Tegeljow gesehen? Wo ist er hingegangen?« »Ich glaube, dorthin.« Der Offizier wies irgendwo hin. »Aber bei diesem Nebel weiß man es gar nicht mehr. Könnten Sie mir verraten, wo sich das Dorf befindet? Die einzige Rettung ist noch Hundegebell. Eine grässliche Nacht. Gestatten Sie, dass ich mir eine Zigarre anzünde. Man glaubt wenigstens etwas Licht zu haben.« Ich stellte fest, dass der Offizier angeheitert war. »Hat Tegeljow Ihnen nichts gesagt?« fragte ich ihn. »Freilich, ich begrüßte ihn. Guten Tag, Bruder.« Er zu mir: »Leb wohl, Bruder.« »Wieso leb wohl? Warum?« »Seit einer Stunde will ich mich erschießen«, sagte er zu mir. »Dieser Narr.« Mir stockte der Atem. »Er hat Ihnen gesagt?« »Ein Narr«, wiederholte der Offizier und trottete wieder dahin, von mir fort. Ich hatte meine Bestürzung über die Worte des Offiziers noch nicht überwunden, als ich meinen Namen hörte, der laut gerufen wurde. Ich erkannte Semjons Stimme. Sofort antwortete ich. Er kam zu mir. »Nun«, erkundigte ich mich, »hast du Ilja Stepanitsch gefunden?« »Ja.« »Wo?« »Nicht weit von hier.« »Und wie hast du ihn gefunden? Lebt er?« »Selbstverständlich, ich habe doch mit ihm gesprochen.« Mir fiel ein Stein vom Herzen. »Er sitzt unter einer Birke, in seinen Mantel gehüllt. Das ist alles. Ich meldete ihm: Alexander Wassiljitsch macht sich große Sorgen, ihretwegen Ilja Stepanitsch. Bitte kommen Sie nach Hause.« Er aber meinte: »Warum sorgt er sich denn? Ich will etwas frische Luft schnappen, habe Kopfschmerzen. Geh nach Hause, ich komme nach.« »Und du bist fortgegangen?« schrie ich und schlug die Hände zusammen. »Wie sollte ich nicht? Er hat es mir befohlen. Da konnte ich nicht bleiben.« Wieder bemächtigte sich meiner die Angst. »Führ mich sofort zu ihm, hast du mich verstanden? Sofort!« »Ach, Semjon, Semjon, das habe ich nicht von dir erwartet. Du sagst, er sei gar nicht weit von hier.« »Ganz in der Nähe. Da, wo der Wald anfängt, dort sitzt er. Nicht weiter als 2 Klafter vom Fluss entfernt. Ich habe ihn auch dadurch gefunden, dass ich am Fluss entlang ging.« »Nun, führ mich, führ mich!« Semjon ging voran. »Bitte schön, wir brauchen nur zum Flüsschen hinunterzusteigen, dort ist es gleich.« Doch statt zum Fluss zu gehen, bogen wir in irgendeinen Hohlweg ein und standen bald vor einer leeren kleinen Scheune. »Halt«, schrie Semjon plötzlich, »ich bin zu sehr nach rechts gegangen, wir werden mehr nach links abbiegen müssen.« Das taten wir und gerieten in so dichtes Steppengras, dass wir nur mit Mühe wieder herauskrochen. Soweit ich mich entsinne, gab es in der Nähe des Dorfes nichts Ähnliches. Und dann klatschte plötzlich Wasser unter unseren Füßen, ein Sumpf. Um uns herum erblickten wir kleine Mooshügel, die ich auch in dieser Gegend zum ersten Mal sah. Wir gingen zurück. Eine kleine Anhöhe wuchs vor uns empor mit einem Zelt, in dem jemand schnarchte. Semjon und ich riefen mehrmals in das Zelt, etwas bewegte sich, Stroh knisterte und eine heisere Stimme brummte: »Ich bin hier auf Wache!« Wir gingen wieder zurück. Feld, Feld, endloses Feld. Am liebsten hätte ich geweint. Die Worte des Narren im König Lear fielen mir ein: »Diese kalte Nacht wird uns alle zu Narren und Wahnwitzigen machen.« »Wo sollen wir denn nun hin?« fragte ich Semjon verzweifelt. »Gnädiger Herr, uns hat wohl der Waldgeist irregeführt«, erwiderte der bestürzte Diener. »Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Ein böser Zauber.« Ich wollte ihn anbrüllen, doch in diesem Augenblick lenkte ein kurzer, leiser Laut meine Aufmerksamkeit auf sich. Es klang, als würde eine Flasche entkorkt, nur ein schwacher Knall, und ich hörte ihn in der Nähe der Stelle, wo ich mich befand. Aus irgendeinem Grund kam mir dieser Laut außergewöhnlich seltsam vor, und ich ging in die Richtung, aus der er ertönte. Semjon folgte mir. Einen Augenblick darauf erblickten wir eine hohe schwarze Wand in den Nebelschwaden. »Der Wald! Der Wald!« rief Semjon erfreut aus. »Und dort, ja, dort sitzt der Herr unter der Birke an derselben Stelle, an der ich ihn verlassen habe. Ja, das ist er!« Ich schaute hin. Tatsächlich hockte auf der Erde, an der Wurzel der Birke, mit dem Rücken zu uns, ein Mensch, plump zusammengekrümmt. Rasch näherte ich mich ihm und erkannte Tegeljows Uniform, seine Gestalt, den auf die Brust gesenkten Kopf. »Tegeljow«, rief ich, doch er schwieg. »Tegeljow«, wiederholte ich und legte ihm die Hand auf die Schulter. Da wankte er plötzlich nach vorne, schnell und gehorsam, als fürchtete er, von mir gestoßen zu werden, und fiel ins Gras. Semjon und ich hoben ihn sofort auf und kehrten sein Gesicht nach oben. Es war nicht blass, aber starr und leblos. Die zusammengebissenen Zähne schimmerten, die reglosen offenen Augen hatten noch denselben verschlafenen Blick und wirkten immer noch verschieden. »Mein Gott«, stöhnte Semjon plötzlich und zeigte mir seine mit Blut befleckte Hand. Das Blut rann aus der linken Brustseite zwischen dem geöffneten Mantel hervor. Er hatte sich mit einem kleinen, einläufigen Revolver erschossen, der neben ihm lag. Der schwache Laut, den ich gehört hatte, war der verhängnisvolle Schuss gewesen. Tegeljows Selbstmord rief keine große Überraschung bei seinen Kameraden hervor. Ich habe bereits erwähnt, dass er ihrer Ansicht nach als Mann mit einem düsteren Verhängnis irgendetwas Außergewöhnliches tun musste, obwohl sie vielleicht nicht gerade das erwartet hatten. In seinem Brief an den Batteriekommandeur bat er erstens, den Leutnant Ilja Tegeljow aus der Batterieliste zu streichen, da er Selbstmord begangen habe, wobei er erklärte, dass das in seiner Schatulle befindliche Geld eine größere Summe als seine Schulden bilde. Zweitens war ein beiliegender, unversiegelter Brief einer bekannten Persönlichkeit dem Kommandeur sämtlicher Gardekorps zu übergeben. Dieses Schreiben lasen wir natürlich alle, und einige von uns fertigten sogar eine Kopie an. Anscheinend hatte Tegeljow sich mit diesem Brief große Mühe gegeben. »Also, euer Hochwohlgeboren«, so begann er, soweit ich mich entsinne, »ich erscheine nun einfach im Mantel, ohne eine Krawatte um den Hals, vor dem allgemeinen, unparteiischen, unbestechlichen Richter, vor dem höchsten Wesen, das weit größer ist als euer Hochwohlgeboren, während sie, euer Hochwohlgeboren, Strenge walten ließen und einem zitternden, blassen Offizier wegen der kleinsten Mängel an seiner Uniform oder wegen eines geringen Vergehens einen Verweis erteilten.« Ach, welch schweren, unangenehmen Eindruck machten diese Worte auf mich, deren Buchstaben mit der Kinderschrift des Verstorbenen sorgfältig gemalt waren. Hatte es Zweck, in solch einem Augenblick diesen Unsinn auszudenken? Tegeljow aber hatte dieser Satz anscheinend gefallen, denn ihm zuliebe wandte er anschließend eine Anhäufung aller damals so beliebten Zusatz- und Beiworte à la Marlinsky an. Dann erwähnte er das Schicksal, seine eigenen Prüfungen und seine Berufung, die nicht in Erfüllung gegangen war. das Geheimnis, das er mit ins Grab nehmen würde, die Menschen, die ihn nicht verstehen wollten. Offen gestanden war dieser Abschiedsbrief des armen Tegeljow recht banal. Ich kann mir das verächtliche Erstaunen der hohen Persönlichkeit, an die das Schreiben adressiert war, und den Ton vorstellen, in dem sie sagte, ein widerlicher Offizier, Unkraut muss im Acker ausgerissen werden. Nur am Schluss des Briefes entrang sich Tegeljow ein Schrei echter Verzweiflung. »Ach, euer Hochwohlgeboren«, mit diesen Worten beendete er das Schreiben, »ich bin eine Waise und seit meiner frühesten Jugend von keinem geliebt worden. Alle gingen mir aus dem Weg, und das einzige Herz, das ich mir hingab, habe ich selbst vernichtet.« In Tegeljows Manteltasche fand Semjon das Heft, von dem sein Herr sich nie getrennt hatte. Beinahe alle Seiten waren jedoch ausgerissen, nur eine war heil geblieben und enthielt folgende Berechnungen. Napoleon, geboren 15. August 1769. 1769 plus 15 plus 8, August, 8. Monat. Summe 1792. Ilja Tegeljow, geboren 7. Januar 1811. 1811 plus 7 plus 1, Januar, 1. Monat. Summe 1819. Quersumme von 1792 gleich 19. Quersumme von 1819 gleich 19. Napoleon starb am 5. Mai 1825. 1825 plus 5 plus 5, Mai, 5. Monat, Summe 1835. Ilja Tegeljow starb am 21. Juli 1834. 1834 plus 21 plus 7, Juli, 7. Monat, Summe 1862. Quersumme von 1835. 17. Quersumme von 1862. 17. Der Arme. Ist er vielleicht deshalb Artillerist geworden? Man bestattete ihn als Selbstmörder außerhalb des Friedhofs und vergaß ihn sehr bald. Am Tag nach der Beerdigung Tegeljows, ich war noch im Dorf geblieben und wartete auf den Bruder, erschien Semjon und meldete, Ilja wünsche mich zu sprechen. »Welcher Ilja?« fragte ich. »Unser Hausierer.« Ich ließ ihn eintreten. Er kam herein, drückte so nebenbei sein Bedauern über den Tod des Leutnants aus, wunderte sich darüber, dass das hatte geschehen können. »War er dir noch etwas schuldig?« fragte ich. »Keineswegs. Nahm er etwas, so bezahlte er auch sofort alles auf die Kopeke. Es ist aber Folgendes«, nun grinste der Hausierer, »Sie haben ein Ding, das mir gehört.« »Was denn?« »Das da«, er wies mit dem Finger auf den von mir gefundenen Kamm, der auf dem Toilettentisch lag. »Ist ja nicht so wichtig«, fuhr er fort, »doch da ich ihn als Geschenk erhalten habe«, ich hob plötzlich den Kopf. »Du heißt Ilja?« »Ja, so ist es.« »Warst du es, den ich vor einigen Tagen unter der Weide...« Der Hausierer zwinkerte mir zu und grinste noch mehr. »Ich war es.« »Und hat man dich gerufen?« »Mich«, erwiderte der Hausierer mit scherzhafter Bescheidenheit. »Hier gibt es ein Mädchen«, fuhr er im Fistelton fort, »das aufgrund der großen Strenge der Eltern...« Nachdem ich nach Petersburg zurückgekehrt war, bemühte ich mich um Informationen über Mascha. Ich suchte sogar den Arzt auf, der sie behandelt hatte. Zu meiner Überraschung erfuhr ich von ihm, dass sie sich nicht vergiftet hatte, sondern an Cholera gestorben war. Ich teilte ihm Tegeljows Bericht mit. »Ah«, rief der Arzt plötzlich aus, »dieser Tegeljow ist Artillerieoffizier, mittelgroß, etwas gebeugt und lispelt.« »Ja«, So ist es also. Dieser Herr erschien bei mir, ich sah ihn bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal, und bestand darauf, das Mädchen habe sich vergiftet. Cholera, behauptete ich. Gift, sagte er. Sie ist doch an der Cholera gestorben, versicherte ich ihm. Er aber blieb dabei an einer Vergiftung. Ich sah, dass er einem Irrsinnigen glich. Sein breiter Nacken verriet zudem auch Eigensinn. Hartnäckig setzte er mir zu. Es ist doch gleich, dachte ich, das Mädchen ist gestorben. Na ja, sagte ich daraufhin, wenn es Ihnen angenehmer sein sollte, sie hat sich vergiftet. Er dankte, drückte mir sogar die Hand und verschwand. Ich erzählte dem Arzt, weshalb dieser Offizier sich noch am selben Abend erschossen hatte. Der Arzt verzog keine Miene. Er bemerkte nur, es gäbe viele wunderliche Kreuze auf der Welt.